Liebe Brüder, es waren paradiesische Verhältnisse. Als Gott damals die Erde geschaffen hatte, Himmel und Erde vollendet, den Menschen als sein Ebenbild gestaltet, in den Garten Eden gesetzt hatte, da gab er ihm in Bezug auf die Erde den dreifachen Auftrag: Herrsche über sie. Das heißt, mach es dir untertan, krieg's unter die Füße. Und er soll bebauen und bewahren. Das heißt, gestalten und formen, nichts da mit dem, die Natur, die hilft sich selber zurecht und alles. Der Mensch hat von Anfang an den Auftrag zu gestalten, zu formen und dann zu bewahren. Das heißt, nicht untergehen zu lassen, nicht zerstören. So ist nicht geblieben. Sondern jetzt lesen wir: Und zum Mann sprach Gott, weil du gehorcht hast der Stimme deines Weibes und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen. Verflucht sei der Acker um deinetwillen. Das Hebräische kennt zwei Begriffe für verfluchen, zwei Worte. Der eine Begriff verflucht, das heißt, dein Leben ist unmöglich, das ist die Verfluchung zum Tode. Dieses Wort, das hier steht, meint eigentlich geminderter Segen. Es ist nicht der Untergang, sondern es ist Minderung, geminderter Segen. Und das wird ausgeführt: Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang, geminderter Segen, Dornen und Disteln soll er dir tragen, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. So ist es geworden. Also dieses Thema Beruf, Schaffen, Arbeiten, Gestalten steht nicht mehr unter dem paradiesischen Vorzeichen, sondern es steht unter dem Vorzeichen A, der Minderung, B, des Misslingens. Er sät ja nicht Dornen und Disteln, sondern das kommt. Es misslingt immer wieder und der Anstrengung, der Mühsal des Schweißes. So ganz nüchtern wollen wir über dieses Thema reden. Wenn der Volksmund sagt, Arbeit macht Spaß und Spaß machen wir nicht, da kommt etwas von dem zum Ausdruck. Natürlich, es macht Spaß, es macht Freude, aber in all dem ist ein Gutstück von diesem geminderten Segen, vom Schweiß, von der Mühsal enthalten. Aber trotzdem ist es noch eine ganz große Gottesgabe an uns, dass wir gestalten können, Mitarbeiter sein können, auch in der gefallenen Welt. Wir stehen dabei unter dem Gottesauftrag, der ausdrücklich dann in 2. Mose 20 beim 3. beziehungsweise 4. Gebot, du sollst den Feiertag heiligen, wiederholt wird. 6 Tage sollst du Urlaub machen. arbeiten. Wir wollen dieses Thema unter 4 Linien angehen. Erstens, wir leben als Christen bewusst in der Welt. Zweitens, bewusst für Gott. Drittens, bewusst mit dem Nächsten und viertens bewusst als Vorletztes. Wir leben als Christen bewusst in der Welt. Es gibt für die Christen nicht den Rückzug, dass sie sich irgendwo an Orten der Seligen ansiedeln und dort abgeschieden von allem anderen leben. Das Mönchtum ist nur eine Ausnahmevariante für besonders Berufene, sondern wir Christen stehen mitten in dieser Welt und tragen mit Verantwortung. Wenn Jesus in Matthäus 5,16 sagt, ist ein sehr frommes Wort heute für uns zu hören: Lasset euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das heißt, wir stehen mitten unter den Leuten und tun gute Werke. Arbeit und Beruf ist uns Gabe Gottes. 6 Tage sollst du arbeiten. 6 Tage sollst du, und da steht ein ganz, ganz wichtiges hebräisches Wort, Ebed sein, Knecht, der Knecht Gottes. Das ist ja der Ehrentitel, der höchste Titel des Messias im Alten Testament, der Gottesknecht. 6 Tage lang sollst du, wir können jetzt beide Worte gebrauchen, Knechtsdienst tun beziehungsweise Herrendienst tun. Denn der Knechtsdienst richtet sich an dem aus, wer ist mein Herr? Wir verstehen von der Schrift her das, was wir in dieser Welt tun, als Dienst für und von unserem Gott her. Und so wird aus diesem Knechtsdienst Herrendienst, ja Gottesdienst. Das ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung. Für wen arbeite ich? Vor wem verantworte ich mich? Ich verstehe mich und weiß mich unter den Augen des allmächtigen Gottes, unter den Augen und im Auftrag meines Herrn Jesus. Und daher bekommt von daher alles, was ich bin und tue, seine unüberbietbare Würde. Darum kann das ja im neuen Bund so zusammengefasst werden, alles, was ihr tut, alles, das tut von Herzen, das heißt mit ganzem Einsatz als dem Herrn und nicht den Menschen. So leben wir bewusst in der Welt, dass wir im Auftrag Gottes Mitverantwortung an unserem Teil übernehmen und mitgestalten und ihm damit dienen. Unsere Väter haben das so ausgedrückt, deine Magd hat sich bekehrt, wurde Christin, und dann fragt sie jemand, was ist jetzt bei dir anders in deiner Arbeit? Und sie hat gesagt, ich fege jetzt auch in den Ecken. Das ist Gottesdienst. Ich fege jetzt auch in den Ecken. Oder sie haben gesagt, wenn sich der Bauer bekehrt, dann merkt das die Kuh im Stall. Der geht anders mit dir um. Arbeit als Gottesdienst in der Verantwortung vor ihm. So leben wir bewusst in dieser Welt, als unserem Herrn zugehörig und unserem Herrn verantwortlich. Wir formulieren das im zweiten Satz, bewusst für Gott. Das ist unsere neue Art. Wir Christen werden an unserer neuen Art erkannt. Ich nenne einmal 4 Kennzeichen. Die sind zunächst gar nicht genuin christlich, aber sie werden gefüllt mit unserer Person. Das ist einmal der Fleiß, dann die Treue, die Verlässlichkeit, dann die Ehrlichkeit und dann die Mitmenschlichkeit. Daran werden wir Christen erkannt. Wir sind keine Faulenzer. Wir setzen uns ein. Auf uns ist Verlass. Wie war das in diesen langen Jahrzehnten, als in der Sowjetunion es zum Beispiel ja ein unauslöschlicher Makel war, Christ zu sein, sich zu einer Kirche zu bekennen? Da konnte man nichts werden. Aber an entscheidenden Stellen, in den großen Kombinaten, da saßen Christen. Zum Beispiel in der Materialausgabe, in der Lagerverwaltung. Weil da hat man gewusst, auf die ist Verlass. Da gibt's nicht den 50-prozentigen Schwund, der sonst im kommunistischen System normal war. Auf die ist Verlass. Mir hat einmal einer das erzählt bei einer großen Firma hier bei uns in Deutschland. Und der Direktor, der schickt seine Sekretärin ins Lager, sie soll Gummistiefel abholen. Das ist so ja diese Grauzone, der hat vorgehabt, in seinem Gärtle abends zu schaffen. Und da braucht er Gummistiefel. Der Lagerverwalter war ein Christ. Und dann sagt er zur Sekretärin, wenn der Herr Direktor mir nachweisen kann, dass unter seinem Schreibtisch das Wasser steht, kriegt er Gummistiefel. Der hat das geblickt. Der Direktor kam nachher selber zu ihm und er hat sich das überlegt und hat sich bedankt dafür. Ehrlichkeit, Verlässlichkeit, dass wir nicht mitschwimmen in dem allgemeinen Strom und im Besonderen, das führen wir nachher noch aus, im Umgang mit unseren Mitarbeitern, mit unseren Untergebenen oder Vorgesetzten. Daran wird der Christ erkannt. Brüder, dass wir uns da nichts vormachen, das wird schwerer. Erheblich schwerer von Jahr zu Jahr. Und läuft hin auf diese Linie, wo es dann in Offenbarung 13, Vers 17 vom antichristlichen Reich heißen wird, man wird weder kaufen noch verkaufen können, man habe denn das Mahlzeichen des Tieres. Da ist es für uns, die wir uns zu Jesus bekennen, da ist es für Jesus Leute nicht mehr möglich, in einem Beruf mitzuschaffen in der Weise. Ich habe das bei einem unserer Mitarbeiter bei Licht im Osten, er hat mir das damals erzählt. Er war einer der beliebtesten Lehrer am Gymnasium in einer Großstadt in der Sowjetunion. Und dann wurde er Christ, kam in einen Gottesdienst, er sagte so lächelnd, zufällig. Und da hat ihn das Wort getroffen und dann hat er das nach kurzer Zeit auch seinen Schülern weitergegeben. Die Direktorin hat ihn vorgeladen und gesagt, Genosse so und so, wenn du das weitererzählst, du kannst nicht mehr an der Schule bleiben. Ich möchte dich mit allen Mitteln halten, du bist ein hervorragender Lehrer, aber schweig von dem, dann sag's wenigstens nicht weiter, kann's heimlich sein. Er hat es aber gesagt, ich kann da nicht drüber schweigen. Und nach wenigen Wochen wurde er aus dem Schuldienst hinausgeworfen. Und weil es ja im Kommunistensystem keine Arbeitslosen gibt, sie haben ihm einen Besen und eine Karre in die Hand gedrückt. Und er wurde in dieser Stadt, wo er vorher Gymnasiallehrer war, Straßenkehrer. Das haben seine Schüler gesehen. Und jetzt kamen die haufenweise und haben ihn gefragt, Genosse, was ist denn los, warum kehrst du jetzt die Straße? Und dann hat er ihnen von Jesus erzählt und hat Straßenevangelisation gemacht. Und viele seiner Schüler kamen ins Nachdenken, einige wurden sogar Christen. Und dann hat er gesagt, und dann in einer Nacht hat es an die Wohnungstür geklopft. Und dann standen die Beamten vom KGB draußen und die ganze Familie wurde mitgenommen. Wir hatten eine Stunde Zeit, das Nötigste einzupacken und sie haben gedacht, sie kommen ins Lager. Nach 4 Stunden sind sie in Frankfurt gelandet. Man hat sie damals abgeschoben. Dieses System hatte keinen und hat keinen Ort und Platz für Jesusleute, weil Jesusleute von ihrer Art her fremd sind dieser Welt. Es wird immer schwerer werden. Wir sehen das heute zum Beispiel, wer bewusst Christ ist und Geschäftsmann, du sollst den Feiertag heiligen. Da kommt mancher in Not, zum Beispiel mit den verkaufsoffenen Sonntagen. Was mache ich denn da? Und es wird nicht einmal von den anderen Geschäften dann, wenn man so auf dem Dorf lebt, akzeptiert, wenn der als bewusster Christ sagt, ich lasse mein Geschäft aber zu. Dann sagen die anderen, du verdirbst uns das Geschäft, du stellst uns an den Pranger, du willst was Besseres sein. Du sollst den Feiertag heiligen und jetzt kann der Bäcker Brötchen backen. Ja, was macht denn der christliche Bäcker? Bitte? Der Ofen bleibt kalt.
Das sagt ein Bäcker.
Aber ihr wisst, das sind Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, da kommt man nicht leicht durch. Du sollst nicht stehlen. Wir reden immer über Indien und da ist es ja auch weithin so, dass ohne Schmiergeld nichts läuft. Ich habe zunehmend den Eindruck aus dem, was ich lese und höre, dass auch bei uns in manchen Branchen das erheblich zugenommen hat. Was macht denn der Flaschner? Denn der Mann holt und sagt, da schau, die Dachrinne völlig durchgerostet, kaputt und mach bitte einen Kostenvoranschlag. Was kostet das, den ganzen Krempel zu erneuern? Dann macht er seinen Kostenvoranschlag und dann sagt der andere, der Auftraggeber, ja, es war doch vor 10 Tagen so ein schweres Gewitter. Sie können doch bescheinigen für die Versicherung, dass das Gewitterschäden sind. Und er sagt, das kann ich beim besten Wissen nicht, das rostet seit 5 Jahren vor sich hin. Und er kriegt den Auftrag nicht. Was macht der Autoverkäufer damals, als der Kunde kommt und sagt, ich kaufe für meinen Betrieb 6 Ihrer Autos. Ich habe nur eine Bitte. Im Verkaufsgespräch kommt es dann, datieren Sie bitte die Rechnung ins letzte Jahr zurück. Weil da gab es Investitionszulage und alles. Und er sagt, das kann ich nicht machen. Es ist doch jetzt bestellt. Es wird immer schwerer, auch bei uns, als Christ geradlinig und den einfachen Geboten Gottes folgend, wirklich am Wirtschaftsleben teilzunehmen. Und jeder von uns weiß, wie schwierig diese Entscheidungen sind. Wie schwierig. Und es gibt in der Regel, wenn wir uns nach den Geboten Gottes halten, kein Happy End. Dass er dann den Segen in Fülle noch dazu herabschüttet. Das gibt es manchmal. Es gibt immer wieder solche ermutigenden Zeichen. Aber in der Regel, wo wir nach dem Willen, nach den Geboten unseres Herrn in dieser Welt leben, werden wir benachteiligt. Dass wir das auch akzeptieren. Bewusst für Gott, dass wir hier Zeichen setzen. Zum Beispiel das Zeichen gerechter Preise. Das ist etwas ganz Wichtiges. Das Zeichen, es gibt bei mir keine schwarze Kasse. Was wird da nicht geschoben im Bereich dieser 580 Markjobs? Mir schlackern die Ohren, wenn mir das immer wieder in Gesprächen erzählt wird. Mensch, was man heute alles drehen kann. Da bringst du ein Auto mit Vollkaskoversicherung, 650 Mark Eigenbeteiligung und die Tochter fährt ein bisschen zu klump und dann bringst du in die Werkstatt. Das sind ja gleich 4000 Mark fällig. Und dann sagt der Werkstattbesitzer ganz selbstverständlich, die 650 Mark, die haue ich gleich drauf. Brauchen Sie nichts zu bezahlen. Und dann fragt er völlig entgeistert, ja, ist denn das richtig? Und dann sagt er, so machen es alle. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch Betrug. Dann sagt er, das rechnet die Versicherung schon in ihre Prämien ein. Ja, so ist das alles ineinander verschlungen. Wie ist das ineinander verschlungen? Bei uns in Württemberg, da gibt es einen großen Unternehmer mit vielen Einzel-Großkaufläden. Das erkennt man eigentlich schon am Eingang, dass das ein Christ ist. Wisst ihr woran? Im Zeitungsstand. Da sucht man vergeblich diese seichten Blätter oder gar Pornos. Die gibt es da nicht. Das ist ein Zeichen. Wir haben das kürzlich gelesen und meine Frau macht es tatsächlich, ich bin nicht so mutig. Wenn die an eine Tankstelle ranfährt, dann geht die zuerst rein und schaut sich die Zeitschriften an. Und dann sagt sie zum Besitzer, ach, Sie verkaufen ja noch Pornos, dann tanke ich lieber woanders. Kam kürzlich in der Zeitung ein großer Artikel, dass Shell in allen Tankstellen bis jetzt der Niederlande, Hollands, alle pornografischen Schriften aus dem Angebot genommen hat. Können Sie in Deutschland auch tun. Wenn wir, jeder von uns, das so machen würden. Ich weiß nicht, ob ihr den Mut habt, das so zu sagen. Da wird schon was sich bewegen. Da wird sich schon was bewegen. Es gibt manche Tankstellen, also ich habe selber ausprobiert in letzter Zeit und habe das angeschaut, weil meine Frau mich darauf aufmerksam gemacht hat. Aber allzu viele haben noch dieses gesamte Sortiment. Alles das steht unter dieser Überschrift. Wir stehen in der Mitverantwortung für diese Welt bis hin zu dem der Steuerehrlichkeit. Das ist ein heikles Thema für jeden von uns. Bewusst für Gott, dass man uns in diesem äußeren Bereich des geschäftlichen Lebens nichts nachsagen kann, dass wir, so weit an uns liegt, gerecht und ehrlich und zuverlässig sind. Das ist etwas ganz arg Wichtiges. Das ist unsere Mitverantwortung in dieser Weltgestaltung. Dritte Linie, wir gehen bewusst, wir leben als Christen bewusst mit dem Nächsten. Der Umgang miteinander im Berufsleben, das ist eines der entscheidenden Kennzeichen. Wir machen uns ja das zu wenig klar, dass das, was wir heute zum Beispiel als soziales Netz haben, das kam nicht von Staats wegen, sondern das kam von christlichen Unternehmern zunächst. Die haben das in ihren Fabriken und Werken eingeführt. Württemberg ist da eine Pflanzstätte, Sremstal zum Beispiel. Da wurden zum ersten Mal Krankengeld und Arbeitslosenbeihilfe gezahlt. Von einzelnen Betrieben auf der Alp droben in den Webereien. Und von dort her ist das erst ins Bewusstsein der staatlichen Behörden dann gekommen und man hat vieles davon übernommen. Der Umgang miteinander, dass ich den Mitarbeiter nicht nur nach dem Nutzen sehe, sondern dass ich ihn als Mensch sehe, als Mensch. Ich habe gestern Abend ein langes Gespräch gehabt mit dem Direktor, ehemaligen Direktor einer großen Firma, des Weltkonzerns, und er sagt, wissen Sie, jetzt bin ich im Ruhestand und überlege ein wenig zurück. Und das waren schwindelerregende Zahlen. Ich habe im Jahr 1 Milliarde Mark verantwortet in meinem Bereich. Und das hat mir ganz große Macht gegeben. Dann sagt er aber, wissen Sie nicht, das hat mir letztlich Befriedigung verschafft. Sondern wenn ich jetzt zurückdenke, das waren die Sternstunden, wenn ich einen oder anderen Mitarbeitern in seinen persönlichen Nöten helfen konnte. Was ist das zum Beispiel in unseren Betrieben, das Alkoholproblem verbreitet? Das schafft man nicht mit leichter Hand ab, aber es ist entscheidend, wie wir damit umgehen, ob wir Hilfestellung geben dabei. Wir können davon ausgehen, ich sage das einmal ganz pauschal, 80%, wahrscheinlich greife ich noch zu nieder, 80% der Männer, die mit uns arbeiten, denen wir täglich begegnen in unserer Abteilung oder wo es ist, haben Ehe- und Familienprobleme. Das ist niedergegriffen wahrscheinlich noch. Und vieles von dem, was da in der Arbeit misslingt oder was im Umgangston so verletzend ist, hat dort seine Wurzel. Dass wir diese Ebene mit betrachten und dass wir versuchen, soweit an uns liegt, zum anderen, ich sage jetzt einmal, einen menschlichen Zugang zu finden. Dass Vertrauen entsteht, dass er auch bereit ist, einmal darüber zu reden. Ihr glaubt nicht, wie die Menschen ausgehungert sind nach Zuhören. Aber es braucht eine Voraussetzung dazu, und diese Voraussetzung ist, dass ich dem anderen anfange zu vertrauen. Wieder ist es das, was wir beim anderen Thema schon einige Male gesagt haben, dass entscheidend ist, dass ich auch in diesem Bereich Zeit gebe. Zeit gebe. Natürlich muss man da sehr vorsichtig sein. Ich meine jetzt nicht die Arbeitszeit, nicht Seelsorgezeit. Aber wir treffen uns ja, das sollten die Möglichkeiten schaffen, uns auch als Arbeitskollegen in anderen Zusammenhängen zu treffen, dass wir dort einander Zeit geben. Und erst ist eigentlich die Grundvoraussetzung in Ehe, Familie und Beruf, ist die kostbarste Gabe, die Gott uns gibt, Zeit. Sogar wichtiger als Gesundheit. Denn das ist eine ganz große Signalwirkung, wo ich für einen anderen Zeit habe, anerkenne ich seine Würde. Anerkenne ich seine Würde. Und jeder registriert das sofort. Und auf dieser Grundlage, dann entsteht Vertrauen, wo wir einander wirklich zurechthelfen können. Bewusst mit dem Nächsten, gerade auch im Betrieb, im Beruf. Das tötet unter uns in dieser neuen Entwicklung, das tötet Mitmenschlichkeit ab. Leute, wenn die Leute von der Diakoniestation schon im Minutentakt rechnen müssen, ist tödlich. Tödlich, das macht uns, die wir als Kirche antreten, wir hätten hier eine Diakoniestation, das macht uns bis ins Tiefste hinein unglaubwürdig. Das holt kein Pfarrer mit 50 Predigten auf, was eine Schwester, die im Minutentakt im Haus aus- und einfegt, kaputt macht. Das Grundproblem ist die Frage der Zeit. Das macht unsere Krankenhäuser oft so furchtbar kalt. Das ist keine pauschale Kritik. Die Leute, die stehen unter einem ungeheuren Druck. Was hat mich das jetzt im Umkreis, wenn man sich selber in der Familie damit zu beschäftigen hat, wie ist das nun mit einem Heim und dem allem? Es ist erschütternd, wenn man ein Stück weit hineinzieht, dass unsere Heimleiter und Heimleiterinnen heute sagen, wir hoffen nur, dass Patient so oder so nicht in die Pflegegruppe 3 eingruppiert wird, sondern in 2. In 2 hat man noch ein wenig mehr Zeit. In 3 läuft alles mechanisch. Da ist längst die Bauchsonde drin, da wird nichts mehr mit Ernährung und allem, aber da kriegt man dann viel Geld. Zeit geben, menschlich bleiben, bewusst mit dem Nächsten, das meint nicht nun eine Streichelliebe, sondern wir müssen auch, und das gehört mit dazu, Grenzen setzen. Dass ich zum Beispiel einen Mitarbeiter auch auf sein Versagen und seine Unfähigkeit deutlich anspreche. Bis hin zu dem, dass auch ein christlicher Geschäftsmann und ein christlicher Abteilungsleiter dazu gezwungen ist, Entlassungen auszusprechen, aber menschlich dabei bleiben. Da ist ein ziemlich großer Betrieb in. Und dieser Betriebsleiter, der hat es schon sehr gut gemeint. Er hat in seinem Betrieb einige, die schon von vornherein bestimmte psychische Defekte hatten, eingestellt, um ihnen Beschäftigung zu geben. Aber er hat das übertrieben. Also ich kann mit diesem Betrieb nicht mehr zusammenarbeiten, denn das ist so unzuverlässig. Du kriegst deine Bestellung nicht und alles. Das ist auch nicht im Sinn unseres Herrn. Es soll schon fleißig, ordentlich, verlässlich, Treue. Man kann es auch übertreiben. Ich möchte auch ganz nüchtern bleiben in diesem Umkreis. Aber das Entscheidende ist zum Beispiel, wie gehe ich mit einem Mitarbeiter, dessen Schwächen alles andere bremst, wie gehe ich mit ihm um? Bewusst mit dem Nächsten, Hilfe besteht heute auch weithin im Teilen. Ich komme noch einmal auf das Thema von heute Morgen. Das gehört mit zu diesem Bewusst mit dem Nächsten. Es ist ja dieser große, in der Bundesrepublik weithin bekannte Schuhverkäufer, der über 90% seines Gewinnes in die Hilfsarbeit in Indien steckt. Ich habe mir seine Arbeit jetzt mehrere Male angeschaut und kann nur sagen, Hut ab. Von dem, was er an Gewinn hier mit seinen Läden erwirtschaftet, da wird wirklich ein Hilfsprogramm für die Ärmsten der Armen aufgebaut, dort unten in Andhra Pradesh. Eine, man muss fast sagen, Lepra-Stadt, er nennt es Valley of Love, Tal der Liebe. Und da bekommen die Leute, die absolut keine Möglichkeit mehr haben, bekommen Lebensmöglichkeit, ja noch Gestaltungsmöglichkeit. Da gibt's die tollsten Konstruktionen, wenn bereits die Finger abgefault sind und noch Stumpen da sind, konstruieren die Webstühle, auf denen die noch Decken herstellen können. Und ihr müsstet einmal diese Leute sehen. Wir kamen so um die Mittagszeit mit einem Mitarbeiter und ich habe gesagt, ich möchte es nur anschauen, ich möchte nicht stören. Die strömten aus ihren Hütten und haben sofort die Werkstätten aufgeschlossen und alles vorgeführt. Seht, das können wir. Das ist etwas ganz Entscheidendes, dass wir mit dem, wenn wir Erfolg haben, wenn wir etwas erwirtschaften, wenn wir zur Verfügung haben, dass wir bewusst teilen, das gehört zu dieser Mitverantwortung. Geld ist etwas ungeheuer Gefährliches. Und es ist längst nicht damit getan, dass ich in ein sogenanntes drittes Weltland, Entwicklungsland, diese oder jene Summe gebe. Mit dem ist längst nicht getan. Geld kann ungeheuer verführen. Da gibt mir ein Bruder hier in Württemberg, das ist schon Jahre her, sagt mir, ich habe einen indischen Pfarrer kennengelernt. Er hat mir seine Arbeit geschildert, ich habe Bilder gesehen, ich möchte gern 500 Mark für ihn mitgeben. Gut, ich nehme es mit, dann frage ich unsere Mitarbeiter, ich hätte gern den und den besucht, sie sind sehr schweigsam. Ich bin vorsichtig, frage nicht weiter nach. Nach einiger Zeit sage ich wieder, ja, ich habe doch noch die 500 Mark dabei, ich würde gern den Bruder so und so aufsuchen, den Pfarrer. Und dann schließlich kommt es heraus, er hat von den Hilfsgeldern, die für ihn gesammelt wurden, das waren ungefähr 15.000 Mark für Indien, eine schwindelerregende Summe, hat er inzwischen ein gut florierendes Bordell in der Nachbarstadt aufgemacht. Gibt's? Geld macht ungeheuer korrumpierend. Zu dem, dass wir teilen, gehört die Mitverantwortung des Begleitens und Beratens. Geld ohne Beten gegeben, verdirbt Menschen. Aber das wird die Zukunftsfrage überhaupt sein, wie wir von dem, was wir besitzen und was wir haben, wie wir gezielt, verantwortlich und bewusst auf diesem Globus Leben ermöglichen. Lass mich noch einmal an diesem eine ganz einfache Rechnung, so wie ich jetzt hier stehe. Jetzt könnt ihr mich mal eintaxieren. Sakko, stimme ich ganz neu, aber rechnen wir, sagen wir, den halben Neuwert, dann sind es immerhin noch 80 bis 100 Mark. Hose, Stiefel, Socken, was weiß ich alles. Also die Kleider, die ich trage, ich taxiere mal. Das ist ja natürlich auch ein ideeller Wert, ich trage es ja. Sagen wir mal 300 Mark. Dann kommt die Uhr dazu, die Ringe. So eine Brille, die ist nicht billig. Ich glaube, mit den geschliffenen Gläsern sind es über 600 Mark. Also ich schätze mich ein, so wie ich dastehe, mit allem drum und dran 1000 Mark. Gut. Der ideelle Wert jetzt nicht gerechnet. Ist er ein indischer Arbeiter? Der einen ganzen Tag lang hart arbeitet, nicht zu vergleichen mit unserem maschinellen Arbeiten, der kriegt am Abend so 10 bis 12 Rupien ausbezahlt. Das sind nach unserem Geld umgerechnet knapp 50 Pfennig. Da seht ihr den Vergleich. Bis der sich so einen Sakko leisten könnte oder so, da braucht das Jahre. Jahre. Wir sind im Weltmaßstab gesehen absolute Könige. Absolute Könige. Natürlich können wir nicht mit dem Tuch um die Hüften, mit dem Lungi rumspringen bei uns. Wäre viel zu kalt. In Indien ist das möglich. Der braucht keinen Sakko. Aber trotzdem herrscht dort existenzielle Not. Existenzielle Not. Und zwei Drittel der Inder, ich nehme jetzt nur dieses Land, weil ich das speziell kenne, zwei Drittel der Inder leben unter der Armutsgrenze. Wenn ich die Häuser und Hütten, die unser Missionszentrum umgeben, zum Beispiel in Nasapur anschaue, keine Sau in Deutschland wird dort hineingehen. Das sind die Verwöhnter. Das wäre nicht einmal als Schweinestall geeignet. Und sie stehen an so Stellen, wo jedes Jahr mit Regelmäßigkeit der Monsun alles wegspült. Sie haben gar keine anderen Plätze. Wir machen uns keine Sicht mehr von dem, wie es wirklich auf dieser Welt aussieht. Wir machen uns keine Sicht mehr. Und darum bin ich auch auf der anderen Seite da gar nicht mehr verlegen. Da kommt eine Mutter mit ihrem kleinen Bettchen zu mir, sagt, ich habe gehört, sie gehen nächste Woche wieder nach Indien. Meine Tochter quält mich den ganzen Morgen, sie will Ihnen ihr Taschengeld mitgeben. Und dann gibt mir das Mädchen 50 Pfennig. Und die Mutter ist puderrot dabei und ich sage, Sie müssen nicht verlegen werden. Wissen Sie, diese 50 Pfennig, die sind jetzt in Indien gewechselt. Ich habe es ja vorher gesagt, 12 Rupien. Und für 12 Rupien, da kann man als arme Familie nach einem gerade laufenden Programm der Regierung 6 Kilo Reis kaufen. Und mit 6 Kilo Reis kommt eine 5- bis 6-köpfige Familie 3 bis 4 Tage über die Runden. Ist 50 Pfennig wert. Das ist eine Ausfluchtsfrage weithin. Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Natürlich. Aber wenn gar kein Tropfen da ist, wir haben als Christen, das ist unsere Mitverantwortung in dieser Welt. Wir haben einen flächendeckenden missionarischen Auftrag. Geht hin in alle Welt und predige das Evangelium aller Kreatur. Aber wir haben auch einen zeichensetzenden diakonischen Auftrag. Natürlich können wir nicht alle Not lindern, aber wir können Zeichen dafür setzen, dass Not, äußere Not zu beheben ist und dass wir allen Einsatz bringen. Unser Zeugnis ist deshalb oft so unglaubwürdig, weil wir diese Zeichen nicht mehr setzen. Wir leben hier in der Bundesrepublik und wir Christen lassen uns ganz schnell hineinziehen in einer Sammlermentalität. So wie unser Kater Thomas, als er ganz klein war, ich komme in sein Zimmer, da sitzt er da, der hat immer so Schatzkästlein, sage ich, ja Thomas, was machst denn? Er hat gerade so Pfennige und Fünferle gezählt, sagt er, Papa, ich sammle Geld. Das würden 90% aller Bewohner der Bundesrepublik sagen, die sammeln Geld. Und wir sind als Christen nicht Sammler, wir sind Verteiler. Probiert mal, wenn ihr mal wieder Gesundheitsschwimmen macht, so zu schwimmen. Das ist ja die Sammelbewegung. Da geht man schnell unter. Schwimmen muss man so hergeben, austeilen. Wir Christen sind Verteiler. Paulus schreibt einmal Epheser 4, Vers 28, schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habet, diesen Wort. Bis dahin wäre Oberschwabe. Schaffet mit euren Händen, dass ihr etwas habet. Jetzt geht's aber weiter. Dass ihr etwas habet zu geben dem Bedürftigen. Verteiler zu sein. Das gehört zu einer Mitverantwortung in dieser Welt, in unserem Beruf, in unserem Betrieb. Wir leben heute nicht mehr isoliert. Wir leben auch wirtschaftlich nicht isoliert. Ich kenne mich nicht groß aus. Aber was ich so höre, so immer wieder in Gesprächen auch von Leuten, die wahrscheinlich etwas davon verstehen, wenn heute zum Beispiel die Wirtschaft in Russland zusammenbricht, werden wir alle mit hineingerissen. Bei den Krediten, die da vergeben sind und den Geldmengen, die da im Umlauf sind. Wir leben heute in einer globalen Verflechtung. Und es ist ungeheuer wichtig, dass wir wenigstens als Christen Zeichen setzen eines gerechten Teilens. Wir hatten jetzt in unserer Missionsarbeit in Indien Anfang November schwere Stürme, über 10.000 Leute, wahrscheinlich sind es mehr als 20.000 Leute, sind elendiglich umgekommen. Übrigens in Indien in den Zeitungen nur eine Randnotiz wert. Bei fast einer Milliarde Menschen ist das nur eine Glosse. Natürlich hat man dann Hilfsprogramme und so, aber die Hilfsprogramme, die kamen nur bis zur Ebene des mittleren Managements. Die stecken das in die Tasche, da kam keine einzige Rupie runter. Die einzigen, die es geholfen haben, wirklich Zeichen setzen, ich sage das jetzt ganz ungeniert, waren wir. Das waren wir. Wir sind mit unseren fast 100 Bibelschülern mit 5 Lastwagen in dieses Chaosgebiet gefahren und haben zunächst einmal Reis verteilt, damit sie überhaupt was zu essen hatten, Kleider gegeben. Wir haben angefangen aufzuräumen, mitzuhelfen, dass wenigstens provisorisch wieder Unterkünfte da waren. Nun kam ein großes Fragen unter den Menschen. Und kürzlich hat mir unser Missionsleiter gesagt, ich habe die erste Taufe gehalten, mehr als 2000 sind gekommen und haben gesagt, wir wollen Christen werden. Und jeder Einzelne, gell, es sind keine Reichschristen, die werden Christen, dass wir sie versorgen. Jeder Einzelne wird in Indien von einem Beamten befragt, ob er freiwillig Christ wird. Anders dürfen wir gar nicht taufen. So hat es gewirkt. Zeichen setzen. Letzte Linie bewusst als vorletztes. Wir stehen als Christen in Betrieb und Beruf, aber wir wissen, das ist nicht unser Letztes. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das Übrige alles zufallen. Wir sehen Arbeit und Beruf, Erfolg und Besitz als vorletztes. Unser Ziel ist das Gottesreich. Das hat zunächst drei Konsequenzen. Konsequenz, wir beteiligen uns nicht an dem allgemeinen Pessimismus, sondern wir Christen strahlen einen Optimismus aus. Ich weiß überhaupt nicht, wer sonst optimistisch sein könnte. Das können nur wir. Denn wir haben eine ganz große Zukunftsschau für diese Welt. Unser Herr kommt wieder. Unser Herr wird vollenden. Es geht, so sagt die Bibel immer wieder, der Hochzeit entgegen. Jesus drückt es noch viel einfacher aus, dass wir nicht im allgemeinen Pessimismus sind. Er sagt, ihr sollt nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Diese Sorgen und Sagen, diese Kopfdrehungen, wo einen kaputt machen. Es gibt eine ganz neue Spezies von Christen. Früher hat man unterschieden zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Die Judenchristen, es waren solche, die kamen aus dem Judentum ursprünglich, die Heidenchristen aus dem Heidentum. Heute gibt es zunehmend Christenheiden. Die nennen sich Christen und leben wie die Heiden. Jesus sagt, nach solchem allem trachten Heiden. Sollt ihr nicht tun. Wahrscheinlich sind die allermeisten volkskirchlichen Christen Christenheiden. Denen ist es ganz arg, dem Normalmensch, ungeheuer wichtig. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Die Frage des Lebensstandards. Ihr nicht. Die zweite Konsequenz daraus, dass unser Ziel das Gottesreich ist, hänge das Herz nicht daran. Hänge das Herz nicht daran. Geld hat eine ganz große Bindekraft, Besitz. Eine ganz große Bindekraft. Es redet sogar vom Betrug des Reichtums. Der Betrug ist, wenn ich genug habe, sei ich gesichert. Das ist nicht wahr. Du Nacht, so heißt es beim reichen Kornbaum, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird sein, dass du bereitet hast? Unsere Väter haben das über die Türbalken geschrieben. Ich habe das in manchen Häusern meiner früheren Gemeinde eingebrannt gesehen. Dies Haus ist mein und doch nicht mein. Dem Nächsten wird es auch nicht sein. Den Dritten trägt man auch hinaus. Drum frage ich dich, wem ist dies Haus? Das ist eine christliche Grundeinstellung. Ich hänge nicht daran. Bin ich mit meinen Kindern im Auto unterwegs, war schon einige Zeit her. Wir haben so ein kleines Ferienhaus im Schwarzwald. Und dann höre ich, wie die auf der Rücksitzbank darüber reden, wann ich sterbe. Kinder können da sehr direkt sein. Sie haben das so abgeschätzt, haben wahrscheinlich schon die lichten Haare gesehen. Mit Papa geht's nicht mehr so lang und alles. Und dann fragt der Älteste ganz direkt, ja Papa, und wenn du stirbst, wem gehört das Häusle dann? Ja, sag ich, das müsst ihr untereinander ausmachen. Das erbt dann ihr. Der andere hat dann gesagt, Papa, bevor du stirbst, legst du den Autoschlüssel schnell hin, sonst nimmt ihn die Mama. Also der wollte das Auto. Und dann haben sie noch ein wenig debattiert und dann kamen sie auch drauf und haben gesagt, ja, aber Papa, du wirst doch wieder auferstehen. Gesagt, ja, das glauben wir als Christen, wir sterben, aber wir werden wieder auferstehen. Und dann hat er ganz betrübt gesagt, ja, dann kehrt alles wieder dir. Aber gesagt, dann brauchen wir das nicht mehr. Dann brauchen wir das nicht mehr. So im Kindergedanken. Hänge das Herz nicht daran, dass wir los sind davon. Wie schnell wird uns zum Beispiel, kann man aussprechen, das Auto zu einem Herzensanliegen. Ich weiß noch, als ich habe früher immer so alte Karren gefahren, solange ich studiert habe. Teilweise hat man sie mir geschenkt, weil sie für nichts anderes mehr getaugt haben. Das waren lauter Gebetsfahrten nach Heidelberg, ob es noch mal reicht. Und dann konnte ich mir zum ersten Mal ein neues Auto leisten. Leute, das war eine Sache. Und am ersten Tag fahre ich in den engen Gassen Tübingens mit dem neuen Auto und hau mir hinten einen Dallen rein. Also ich war völlig fertig. Dann habe ich nachher gemerkt und habe gedacht, ja, genau da ist der Punkt bei dir. Und dann habe ich die ganze Zeit, solange ich das Auto gefahren habe, den Dallen drin gelassen. Damit ich jedes Mal dran erinnert wurde. Ihr könnt mein Auto jetzt anschauen, das hat schon 3. Ich lasse nicht rausmachen. Das bewahrt einen davor, dass einem das Auto zum Herrgöttli wird. Hänge das Herz nicht daran. Und die dritte Konsequenz, dass wir den anderen, den Menschen, mehr als seine Leistung einschätzen. Mit den Augen Jesus sehen. Wisst ihr, da ist einer 70 Jahre lang Christ. Lebt als Christ, ist bewusster Mitarbeiter in der Gemeinde. Jetzt mit 85 wird er krank. Ist ja auch nicht verwunderlich, der äußere Leib zerfällt. Dann liegt er da und jetzt komme ich zu Besuch und er sagt, ich sage es auf Schwäbisch, Sie können es einander übersetzen, wenn es keine Fremdsprachler hier hat. Herr Pfarrer, ich bin nichts mehr wert. Ich kann nichts mehr schaffen. Der allgemeine Gedanke. Ich bin nichts mehr wert, kann nichts mehr arbeiten. Ja, ist das unser Wert? Ist das unser Wert? Unser Wert ist, dass wir auf ihn zugeschaffen sind und dass er uns jetzt, und das wird, ist eine Gnade Gottes, eine Gnade Jesu bei manchem bewährten Christen, dass er ihm jetzt die Kräfte nimmt zum Schaffen und zum Wohlen, dass er endlich mal dazukommt, sich ganz auf ihn auszurichten. Sonst wird er immer noch in seinem Gärtle schaffen. Scheine Gnade Gottes. Wenn er uns einmal für Wochen ins Bett legt, ohne dass wir etwas richtig regen können. Und dann spricht er wieder zu uns und wir fragen ganz anders. Der Mensch ist entschieden mehr als seine Leistung. Wir tun das, was wir tun, bewusst als Vorletztes, aber auch in diesem Wissen, dass durchs Vorletzte das Letzte vorbereitet wird. Wenn wir im Beruf kenntlich sind als Christ, in unserem Leben, da gilt das, was da steht, was einer so gesagt hat, du bist das erste Buch der Bibel, das lesen Sie zuerst und dann finden Sie ins geschriebene Wort hinein. Dass wir so Türöffner werden, nicht irgendwie aufgesetzte Zeugen. Wisst ihr, da kommt nicht viel damit heraus, wenn du an den Geschäftskollegen vorbeirast und jeden auf die Schulter klopft und sagt, gerade du brauchst Jesus, auf Wiedersehen. Da sagen die nachher, der hat einen Tick, jetzt ist er vollends rübergeschnappt. Aber wenn sie an deinem täglichen mit ihnen sein merken, da ist ja einer, der ist in manchen Punkten verblüffend anders. Und sie fangen an zu fragen, da schenkt dir Gott offene Türen. Unsere Mitverantwortung in Beruf und Betrieb, wo wir sie leben als Christen, führt zum Mitzeugnis für unseren Herrn. Amen.
Miteinander auszutauschen, Fragen zu sammeln und irgendwo innerlich auch auf das Gehörte zu reagieren und wollen danach noch zum Abschluss miteinander eine Gebetsgemeinschaft haben. Aber jetzt zunächst mal dürfen wir Fragen stellen und Fragen sammeln.
Ja, ich finde das sehr, sehr gut und ich glaube auch etliche Brüder sind hier und freuen sich, dass solche Worte gesagt werden. Ich war jetzt diese Tage in einer Bibelschule gewesen und da sagte dann ein Bibelschullehrer oder Gast, wie er war. Er war auf einer anderen Bibelschule gewesen und da kamen viele Gäste dahin. Und da wurde ihm dann gesagt von der Bibelschule her, ja, die kommen alle und die saugen das von den Lippen ab. Und dann ist gefragt worden, wie viele denn das erste, zweite, zehnte, zwanzigste Mal da gewesen waren. Und das waren sehr viele. Und das fand er dann schon sehr erstaunlich. Und er fragte, ja, was hören die denn dann alles in den Gemeinden ringsherum hier? Und das ist eigentlich auch meine Frage. Ich möchte mich herzlich nochmal bedanken für diese Worte, aber darüber wäre, denke ich, auch noch sehr viel mehr zu sagen. Aber wenn so viele Brüder hier zusammen sind, inwieweit fehlt da auch an der Struktur von der Bibel her?
Wenn Sie nochmal verdeutlichen, was Sie mit der Frage ausdrücken wollen.
Ja, hier sind so viele Brüder beisammen und wir sind ja eifrig in der Schrift zu forschen. Eigentlich müssen wir mehr von ihrer Sorte haben. Es gibt aber nicht so viele. Das hat ja einen Mangel. Und jetzt möchte ich aber keine Erklärung haben von einer weltlich-humanistisch gesinnten Seite her, sondern ich möchte fragen, Gott hat uns ja nicht als Waisen zurückgelassen. Wo sind da die verschiedenen Brüder, die ihre Aufgabe zu erfüllen haben oder vielleicht auch nicht erkannt haben? Woran liegt das und wie sehen Sie das von der Schrift her, dass es anders werden kann? Also hier sind wir zusammen versammelt. Also die Frage ist in den Gemeinden, also oder vor Ort, da wo die Brüder am Ort zusammenleben. Dass mehr solche Leute hervorgebracht werden wie Sie, will ich mal sagen, oder in die verschiedenen Gliedern, wie Paulus das sagt.
Ich hatte auch mit dem Bruder vorhin Gespräche. Ich wollte es noch mal kurz erläutern. Sein Gedanke war, er sieht auch in den Gemeinden einen gewissen Mangel in der Verkündigung. Und seine Frage, vielleicht verstehe ich ihn hier richtig oder auch nicht, seine Frage ist, was können wir tun, damit in den Gemeinden eine Bereicherung hineingebracht wird? Ich meine, er sieht, dass viele Brüder außerhalb der Gemeinde ein Auftanken suchen und von weit her angereist kommen. Was können wir tun, damit das mehr in die Gemeinden hineingebracht wird? Habe ich dich richtig verstanden? War das der Gedanke? Okay, ich wollte es nur ein bisschen erklären.
Ja, vielleicht nur dieser eine Gedanke. Paulus spricht ja von den verschiedenen Gliedern und es lag ihm ja auf dem Herzen. Er spricht bei den Briefen an die Gläubigen in Korinth, in Ephesus und wo auch immer. Und wozu macht er das? Zur Auferbauung des Leibes der verschiedenen Glieder. Jeder hat ja seine Aufgabe in dem Leib. Und da viele Glieder ihre Aufgabe nicht erkennen und zuallererst die Männer, wir können ja nicht vieles einfach abschieben auf die Frauen, sondern hier sind wir als Männer zusammen, da fragen wir uns ja dann auch, wo erfüllen wir unsere Aufgabe, wo ist unser Platz? Und das sehen wir sicherlich zuallererst in unserem Ebenbild in Christus Jesus, der Mann, der Typus schlechthin.
Ich habe noch eine Frage, Bruder Grimmer, können Sie vielleicht noch mal ein bisschen helfen? Wir haben vor etwa 30 Jahren einmal in Stuttgart viel Geld gesammelt für einen indischen Bischof. Nach einem Jahr entdeckt, dass er sich damit einen wunderschönen Bungalow gebaut hat. Und dann kam eine ganz tiefe Skepsis und Misstrauen gegen alle Sammlungen. Und das konnte ich eigentlich fast aus der Gemeinde nicht mehr rauskriegen. Aufgrund dieser Erfahrung. Wie können wir eine solche Sache umgehen, dass wir ganz einfach wissen, das Geld kommt wirklich auch an den Platz an, wenn wir für irgendetwas sammeln? Können Sie uns da ein paar Tipps geben, wie man das am besten macht?
Zunächst zu diesem Gedankenkreis, das ist ja etwas, was uns in allen Kirchengemeinschaften und Gemeinden, besonders hier in unseren westlichen Ländern, in besonderer Weise bedrückt, dass diese ursprüngliche Lebendigkeit des Leibes oft so gelähmt erscheint. Das zeigt sich schon an dem, ob eine Gemeinde wächst oder nicht. Und für mich war das immer und ist das immer ein großer Schmerz, egal, ob das jetzt bei Licht im Osten war, oder ob wir bei Indien zusammen sind, wenn es um die Weiterüberlegungen geht, war immer das Thema, wir müssen erweitern, 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 als die Gemeinde viel wurde. So steht schon in der Apostelgeschichte. Und bei uns denkt man nun drüber nach, ich habe das Blatt gelesen, dass in Berlin zum Beispiel, ich weiß nicht, 15 oder 17 Kirchen zum Verkauf stehen. Und in Frankfurt ebenfalls. Und man sich überlegt, was macht man mit denen am besten? Was die Kommunisten zwangsweise gemacht haben aus Kirchen, Kinos und Theaterhäuser und Schwimmbäder, das macht nun die Kirche, die verkauft es, weil nichts mehr läuft. Es liegt über uns wie eine Lähmung und das geht bis hinein in die bibelgläubige Gemeinde. Ich sage es noch einmal ganz zugespitzt. Ich sehe drei Gründe, warum wir hier bei uns in der Bundesrepublik, und ich sage jetzt nur bei uns, warum wir hier zunehmend in diese Lähmung hineinkommen. Der erste Grund ist der Bann, der auf uns liegt, durch die Missachtung des Gebotes Gottes, du sollst nicht töten, die Abtreibung. Ist unerhört und wir haben uns dran gewöhnt. Wir haben uns dran gewöhnt. Das sind erschütterndste Zahlen. Und wir Christen werden immer schweigsamer. Ist der erste Grund für mich. Der zweite Grund ist die Gefährdung durch den Reichtum. Weil wir viele Güter haben. Natürlich kann jeder sagen, schau mein Konto an. So rosig sieht es bei mir nicht aus. Ich bin froh, wenn ich über die Runden komme. Ich meine es nicht für uns gesehen, im Weltmaßstab. Ich habe es ja vorher angeführt. Da kommt eine ganz große Lähmung über uns. Und der dritte Grund ist, der geht für mich in die theologische Richtung, wir Deutschland, das Land der Reformation, wo die Bibel wieder in ganz neuer Weise unters Volk kam, sind heute das Land mit der schärfsten, umfassendsten Bibelkritik. Die dringt ein bis auch in christliche, bibelgläubige Kreise. Und wir haben keine Waffe mehr zu kämpfen, denn unsere Waffe machen wir stumpf. Die machen wir stumpf. Ich sehe einen Weg, wie Gemeinde wieder lebendig wird, missionarisch, nach außen wirkend, zunehmend. In der Erneuerung, in diesem Ansatz, in den kleinen Kreisen. Den kleinen Kreisen. Das ist für mich einer der Wege, den wir entschlossen gehen müssen. Die zweite Frage, da gibt es sehr viele Beispiele, dass Spendengelder, auch wenn man das aus bestem Wissen und Gewissen und in großer Treue organisiert, missbraucht werden. Ich würde folgendes Kriterium sagen, ich würde dorthin Geld geben, wo die Abrechnung, was mit dem Geld geschieht, öffentlich geschieht. Weil zumindest einmal im Jahr in den Nachrichten dieser missionarischen oder diakonischen Arbeit ein genauer Verwendungsnachweis gegeben wird. Das und das und das und das wird getan. Ich würde dorthin Geld geben, wo ich mindestens einen derer, die in der Verantwortung stehen, persönlich kenne. Und persönlich meine ich nicht auf Du und Du sein, sondern persönlich, wo ich seine Verkündigung gehört habe, wo ich weiß, das ist eine vertrauenswürdige Person. Und ich würde, das ist das dritte Kriterium, dahin Geld geben, wo nicht mit reißerischen Argumenten gearbeitet wird. Wir haben uns als AEM ja verpflichtet, zum Beispiel bei der Werbung gewisse Kriterien einzuhalten. Wenn wir zum Beispiel, ich habe eine Serie Bilder zu Hause von Indien, wenn ich da nur 3 oder 4 abdrucken würde, in unserem Prospekt, da würden die Gelder nur so fließen, so jammerwürdig sind die. Nicht mit der Not Propaganda machen. Diese Selbstbeschränkung. Und dann möchte ich das ganz ehrlich sagen, wir stehen auch in unserem Werk, ich rede jetzt nur mal von Indien, wo ich hineinschaue, ganz direkt hineinschaue, wir stehen immer wieder vor Situationen, wo ich wirklich sage, ist das jetzt sachgemäß? In Indien zum Beispiel dieses ungeheure Problem der Korruption. Und ist es dann richtig, das treibt einen um, da fällt nun zum Beispiel die Starkstromleitung, die über das Kinderheim läuft, fällt bei einem Sturm runter. Der Leiter ruft an einem zuständigen Beamten und sagt, das ist äußerst gefährlich, ist lebensgefährlich für unsere Kinder. Der sagt, wir haben keine Zeit und kein Material. Und dann geht er hin und schiebt ihm eben einige hundert Rupien über den Tisch und dann ist innerhalb von 2 Stunden das Ding repariert. Es hört sich gut an, wenn wir bei unseren Versammlungen als Missionsgesellschaften den Grundsatz aufstellen, wir geben keine Schmiergelder. Aber was mache ich in der Situation? Da ist man auch mit umgetrieben, mit umgetrieben. Und es gehört dazu, und da muss man sich danach erkundigen, gibt es auch eine gewisse ins Detail gehende Kontrolle der Spendengelder im Spenderland. Im Spenderland. Das muss sein dazu. So wenn da bei manchen, zur Zeit, wo wir noch bei Licht im Osten, wo ich dort mitgearbeitet habe, wenn dann gesagt wurde von bestimmten Missionsgesellschaften, ja, wir haben im letzten Jahr 800.000 Mark dafür ausgegeben, dass wir evangelistische Schriften über der Tschechoslowakei und Rumänien abgeworfen haben. Da muss ich schon fragen, ob das nun stimmt. Beim heutigen Radar und was da alles ist, kann man nicht mit dem Flugzeug drüber fliegen und Traktate abwerfen. Also da würde ich schon genauer nachfragen. Es gilt, ich kann nur dort geben, wo ich informiert bin. Und dann sage ich noch etwas dazu. Lasst uns wirklich unterscheiden, wo wir hingeben. Die deutsche Aussätzigenhilfe und die Krebshilfe und Kap Anamur und so, da geben die Weltleute. Da müssen wir nicht geben. Da müssen wir nicht geben. Lasst uns gezielt christliche Arbeit unterstützen. Betont und bewusst christliche. Das ist wichtig. Nicht da im Streuverfahren.
Ich möchte zu der ersten Frage noch ganz kurz auch ein persönliches Wort sagen. Im letzten Jahr hatte ich vor, eine geschäftliche Partnerschaft einzugehen und einer meiner Brüder, der hier auch unter uns sitzt, hat es so beobachtet, wir arbeiten als zusammen und hat mir dann irgendwann gesagt, Günther, mach das nicht, trenn dich ganz konsequent. Da bin ich auch schon in bestimmte Probleme und Verwicklungen gekommen und habe dann auf ihn gehört. Und aus diesem Miteinander ist dann unter uns noch mit einem dritten Bruder ein regelmäßiges Treffen geworden. Und wir treffen uns, wenn wir können, einmal in der Woche, manchmal alle 14 Tage morgens um 7 oder um 7:30, je nachdem, zu einem Austausch zum Beten und zum kleinen Tee, Kaffee und Frühstück, so nebenbei aber nur. Und das ist uns eine unheimliche Hilfe geworden und Ermutigung. Auf die Frage, es müsste mehr solche Menschen geben, die ein so klares Wort haben, möchte ich an uns die Frage zurückstellen, gibt es nicht 350, sind wir ungefähr unter uns? Wenn wir nach Hause gehen und zum Beispiel jeder, wie uns das jetzt geschehen ist, noch 2 andere Brüder finden und uns ab und zu treffen, uns ermutigen zur Klarheit, zur inneren und äußeren Klarheit, dann sind es schon 1000. Also ich glaube, die Frage sollten wir jeder persönlich für sich stellen und als Ermutigung mit nach Hause nehmen.
Ich bin sehr dankbar dafür, dass Sie die Bibelkritik angesprochen haben. Und da habe ich eine Frage dazu, als Sie als Theologe, als Pfarrer, Wir sehen, ich kann jetzt nur von München jetzt mal reden, von Bayern, wir sehen einfach die große Not, dass in der ganzen theologischen Ausbildung, was die Pfarrer betrifft, was die jungen Theologen betrifft, was die Katecheten betrifft, vor allen Dingen Religionslehrer, es gibt kein anderes Angebot mehr, das offiziell anerkannt wird. Es gibt natürlich die VETA und andere Einrichtungen, die werden aber nicht anerkannt, zum Beispiel als Religionslehrer, die können nicht eingesetzt werden an den öffentlichen Schulen. Es gibt kein Angebot, das nicht historisch kritisch geprägt ist. Sehen Sie irgendwo eine Möglichkeit oder einen Ausweg oder auch eine Anforderung an uns, was wir tun könnten, um diesem Zustand abzuhelfen? Wir versuchen manchmal ein Forum zu bilden. In München gibt es eine Studentengruppe, gerade aus diesem Bereich, die zum Beispiel so Leute wie den Otto Betz oder den Professor Meyer einlädt. Ja. Aber das ist alles nur, wie soll man sagen, am Rande oder eine Begleitung oder eine Glaubensstärkung oder Stützung für die, die in der anderen Richtung suchen. Aber als offizielles Angebot kenne ich in Bayern keine Einrichtung, die nicht so geprägt wäre.
Thema Verantwortung in Beruf und Betrieb. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns berufstätig sind. Interessante Frage, wie sehen es Arbeitslose unter uns, diese Sache mit der Verantwortung. Ich möchte gerne noch eine andere Gruppe ansprechen. Ich habe beruflich mit dieser Gruppe zu tun, junge Menschen, die in der Ausbildung stehen. Ich stelle zunehmend fest eine fast fatalistische, depressive Haltung im Blick auf den Eintritt in den Beruf. Viele unserer jungen Leute, ich glaube unsere christliche Jugend ist da auch mit eingeschlossen, hat keine Perspektive in unserer Zeit und sie gehen nicht so zielstrebig auf die Sache zu, weil offensichtlich Perspektiven fehlen. Da wäre also die Frage, wie verhalte ich mich diesen jungen Menschen gegenüber, die möglicherweise auch in unseren Jugendkreisen sind, die erst so weit kommen müssen, um dann diese Gedanken mitzutragen. Und vielleicht noch mal eine andere Richtung bei diesen jungen Menschen in unseren Jugendkreisen. Ich bin jetzt etwas provokatorisch, höre ich sehr oft die Aufforderung, geht in den vollzeitlichen Dienst. Das ist ja sicher eine gute Sache. Soll aber nicht so aufgefasst werden, als ob man sich drücken sollte, in weltliche Berufe zu gehen. Ich denke manchmal, wie wichtig wäre es, dass wir junge Christen auffordern würden, Erzieher, Erzieherin zu sein, Lehrer zu werden. Wie wichtig wären gerade hier junge Christen, die diese Mitverantwortung tragen. Ich habe fast den Eindruck, wenn man sowas ausspricht in christlichen Kreisen, begeht man eine Sünde.
Ja. Genau das ist.
Das ist das, was ich vorher gesagt habe. Die offiziell anerkannte theologische Ausbildung steht, ich sage mal, zu 99% unter dem Vorzeichen der historisch-kritischen Theologie. Und das bricht der Vollmacht des Wortes die Spitze ab. Ich kenne zumindest bei uns in Württemberg, dass wir in diesem Bereich der Katecheten, also der Religionslehrer und anderer, immer noch gute Zugänge haben für die Ausbildung, die in Eidlingen bei den Eidlinger Schwestern getan wird, die ohne Probleme in den Dienst als Religionslehrerinnen, Religionslehrer übernommen werden, sowie von dem Liebenzeller Seminar auch ein Stück noch von Unterweisach, also dass hier bei uns noch so Nebenquellen sprudeln. Aber im Ganzen sieht die Situation wirklich sehr trübe aus. Ich denke so, dass der finanzielle Engpass, der war und der noch verstärkt mit der Steuerreform auf uns als Kirchen zukommt, unsere große Möglichkeit wird. Dass wir nämlich zum Beispiel von den Steuermitteln, die die Kirche einnimmt, nicht mehr fähig sind, die Pfarrer zu bezahlen. Und dass man dann wohl oder übel den Gemeinden ein Mitspracherecht einräumen muss, weil die dann zur Pfarrbesoldung beitragen müssen. Und für was ich Geld gebe, da muss ich mitbestimmen. Und dann sieht die Sache anders aus. Ich hoffe ganz arg darauf, dass wir in große finanzielle Not kommen. dass wir dann endlich was ändern. Es geht nur über diesen Weg. Alle Bekenntniskundgebungen und alles prallt ab. Sondern es muss, es ist leider auch in der Kirche, gerade in der Kirche so, am Geld angesetzt werden. Und wenn wir dann als bibeltreue Gemeinde, als Evangelikale hier bewusst in die Bresche springen, dann können wir was ändern. Dann können wir was ändern. Darauf hoffe ich. Das ist unsere Möglichkeit. Junge Menschen ohne Perspektive, das ist heute weithin so. Es ist ja auch, wo sollen sie Perspektive hernehmen? Wer jetzt einmal dem zugehört hat, also ich bin nicht eminent politisch interessiert, aber ich höre mir doch täglich die Nachrichten an. Aber zur Zeit, da schalte ich erst 2 Minuten nachher ein, weil die Spitzenmeldung ist immer das Gezerre um Steuer und Renten. Und es ist ein solch ein Unsinn, was hier ständig geredet wird, einmal so und einmal so.
Amen.
Da verliert man alle Perspektive. Da verliert man alle Perspektive. Wisst ihr, was da geschehen ist? Ich bin an einem Abend fast wie gelähmt den ganzen Abend da gesessen. Da habe ich das Wort zum ersten Mal im Fernsehen gehört, Rentnerüberschuss. Ihr müsst euch einmal überlegen, was das heißt. Da war nun vor 50 Jahren unser Land absolut am Boden. Und nach dem Willen der Alliierten zunächst sollten hier noch Schafe gezüchtet werden und sonst nichts mehr. Dann hätten wir alle Wolle spinnen können oder was weiß ich. Und dann hat die Generation damals angepackt und dieses Land aufgebaut unter Einsatz aller Kraft. Und jetzt sind sie Rentnerüberschuss. Was soll in solch einer Gesellschaft noch sein? Und das merken die jungen Leute auch. Das merken sie, wie kalt es unter uns geworden ist. Ich denke, wir kommen ganz neu auch hier in eine Vorbildsituation. Und ich sehe manche zaghaften Ansätze. So wie es in der Urgemeinde hieß, sie hatten alle Dinge gemeinsam. Dass wir neu gemeinsame Lebensformen, die Perspektiven geben, bis hinein in den Zukunftsbereich und in den Berufsbereich, dass wir das entwickeln. Das, was zum Beispiel in Bensheim geschieht, in anderen Kommunitäten. Wir können damit nicht alles auffangen, aber wieder Zeichen geben. Leute, in die Richtung müsste es gehen, in die Richtung. Und dann ist es tatsächlich so, wir sollten eigentlich nicht unterscheiden zwischen vollzeitlichen und nebenzeitlichen Mitarbeitern im Reich Gottes, sondern ich würde nicht einmal unterscheiden zwischen Theologen und Laien. Für mich ist jeder, der mit dem Wort Gottes umgeht und dieses Wort liest und in die Hand nimmt und nach ihm lebt, ist ein Theologe. Und jeder, der sich versteht in seinem Dienst und in seinem Leben als für den Herrn und nicht den Menschen, ist vollzeitlich. Diese Unterscheidungen, die alten zwischen Klerus und Laien, sollen wir fallen lassen. Wir haben als sogenannte vollzeitliche Hauptamtliche nur einen Vorteil, wir werden bezahlt dafür, dass wir die Bibel lesen. Das ist ein unendlicher Vorteil, werden die anderen nicht. Wir sollen diese Unterscheidung lassen und wieder stärker betonen, gerade in den normalen Berufen. Da haben wir heute eine ganz große Prägekraft, eine ganz große Prägekraft. Nicht nur der Religionslehrer, genauso der Deutschlehrer, der Erdkundelehrer, der Sportlehrer, der Christ ist, der hat eine Ausstrahlung heute in der Schule und so in allen Berufen. Noch eine Frage am Rande. Wir sind ja in den Gedenkjahren, wie ist das eigentlich mit den Berufen, die nicht möglich sind? Fragen wir Luther, das ist aber jetzt nur am Rand, gell, das ist keine große theologische Lehre. Luther, Zitat, so's in deiner Stadt an einem Henker fehle und du fühlest dich geschickt dazu, so tue dieses Werk mit Freuden. Luther, Zitat. Zweites Luther-Zitat dazu, keine große theologische Lehre, nur damit man sieht, was wir auch für Traditionen haben. Ein Beruf ist für Christen nicht möglich, nämlich Geldverleiher und Zinsnehmer.
Ich möchte mit einem Wort aus dem Epheserbrief, Epheser 5, Vers 14b bis 18, dann überleiten und uns ermutigen, dass wir wirklich noch mit dem vollen Herzen, das wir jetzt haben, vor Gott reden miteinander und ihn loben, ihn preisen und auch fürbittend für uns und für alle die, für die wir Verantwortung tragen, vor Gott stehen. Wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise, die gelegene Zeit auskaufend, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern verständig, was der Wille des Herrn sei. Ja, nach diesem Willen des Herrn in unserem Leben dürfen wir ganz neu fragen. Und das wollen wir tun, indem wir stille werden im Gebet. Ich würde sagen, wir halten es so, dass der, der beten möchte, aufsteht, damit wir ihn besser hören. Und wir kurz und laut beten. Und ich werde dann den Abschluss machen. Vater, wir treten jetzt vor dich als Brüder, um dir von ganzem Herzen zu danken, was du uns heute gesagt hast. Wir wollen das als Anfrage und als Ermutigung nehmen.